Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.
Herzlich willkommen zum letzten Info dieser Woche auf Rabe. Heute tönt es bei uns so.
Die Kernfrage, um die wir uns da eigentlich drücken, ist die Frage nach dem moralischen Status des Embryo. Was ist dieser Embryo? Ist das etwas, was nur biologisches Material ist, was wir wegwerfen können? Oder ist das schon Leben?
Warum wir uns eben nicht um solche Fragen drücken sollten, das diskutieren wir mit dem klinischen Ethiker des Berner Inselspitals, Rufen Porz. Und am Schluss der Sendung im Radioblog erklärt uns der linke Wutbürger Fidel Hässig eine wahnsinnige Verschwörungstheorie. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Michael Spahr.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Gestern Abend verwandelte sich der Bundesplatz kurzerhand in ein buntes Zeltmeer. Aktivistinnen und Aktivisten hatten zu einer Zeltsammelaktion aufgerufen. Die Zelte sind bestimmt für die Menschen auf der Flucht in Idomeni an der griechisch-mazedonischen Grenze. Dort waren in den vergangenen Wochen hunderte Geflüchtete zusammengekommen, die über die Grenze wollten. Diese Woche begann die griechische Polizei, das Camp zu räumen. Das Rabinfo hat darüber berichtet. Trotzdem oder genau deshalb sei die Aktion wichtig, erklärte ein Aktivist gestern auf dem Bundesplatz gegenüber dem Rabe Info. Alle, die zum Zeltspenden gekommen waren, sollen als Zeichen der Solidarität mit Geflüchteten und des Protests gegen die Räumung auf dem Platz bleiben. So stellten knapp 100 Personen ihre Zelte auf und besetzten den Bundesplatz von 18 bis 22 Uhr. Danach zog ein Demonstrationszug aus Menschen und Zelten durch die Innenstadt zur Schützenmatte, wo die Zelte auf Lastwagen verladen wurden. Nun werden die Zelte nach Italien gebracht, um weiterverteilt zu werden. Einmal mehr beugte sich gestern Abend der Stadtrat über das Thema Reitschule. Einmal mehr gab es eine emotionale Debatte zwischen rechts und links. Einmal mehr unterstützte der rot-grün dominierte Rat am Schluss mit 42 zu 26 Stimmen deutlich das Berner Kulturzentrum, allerdings mit Abstrichen. Die Reitschule erhält zwar wieder einen Leistungsvertrag, sie muss jedoch die Nebenkosten für die ersten 5 Monate dieses Jahres alleine tragen. Das als Strafe, weil es um die Reitschule immer wieder zu Gewalt kommt. Auch in Zukunft darf die Stadt zu solchen Maßnahmen greifen. Die Subvention an die Reitschule ist de facto ein Nullsummenspiel für die Stadt. Die Abteilung Kulturelles überweist eine fiktive Miete von etwas mehr als 300.000 Franken an die Liegenschaftsverwaltung der Stadt Bern. Die Nebenkosten von etwas mehr als 60.000 Franken für Strom, Wasser und Abfall werden ebenfalls von der Stadt übernommen. Auch sie fließen von einer Stadtkasse in andere Kassen der Stadt und der Stadtbetriebe. Ebenfalls umstritten war ein anderes Geschäft, das der Stadtrat gestern behandeln musste, nämlich der Kredit zu den Rahmenveranstaltungen der Tour de France. Auch da haben wir im Info darüber berichtet. Dort waren die Abstimmungsverhältnisse sehr deutlich. 50 Stadtparlamentsmitglieder sagten ja, nur gerade 12 nein, 8 enthielten sich der Stimme. Nun zahlt die Stadtkasse über 500.000 an das 3-tägige Rahmenprogramm zur Tour de France. Das prestigeträchtigste Radrennen macht dieses Jahr im Juli Halt in Bern. Die Schweizer Landwirtschaft verbraucht viel mehr Pestizide, als sie die Öffentlichkeit glauben machen will. Das enthüllt SRF. Jahrelang wurde kommuniziert, die Schweizer Landwirtschaft werde immer ökologischer. Das stimmt allerdings nur bis vor etwa 10 Jahren. Seither hat der Verbrauch von Pflanzenschutzmitteln wieder zugenommen. Das Ziel, den Gebrauch von Pestiziden massiv zu verringern, sei gescheitert. Zum Wetter. In der Nacht auf Samstag kann es zu Gewittern kommen, die uns auch morgen Samstag begleiten können. Zwischendurch zeigt sich die Sonne, die Temperaturen bewegen sich um die 25 Grad. Übermorgen Sonntag wird es mit grosser Sicherheit trüb und nass. Das Thermometer sagt auf knapp unter 20 Grad. Die nächste Woche beginnt ebenfalls regnerisch und etwas kühler.
Rabe Info Talk.
In 10 Tagen stimmt das Schweizer Stimmvolk über die sogenannte Präimplantationsdiagnostik, kurz PID, ab. Ein neues Gesetz soll es einem Paar erlauben, darüber zu bestimmen, ob ein im Reagenzglas gezeugter Embryo der Frau eingepflanzt werden soll oder nicht. Die moderne Fortpflanzungsmedizin ermöglicht es Ärzten und Ärztinnen schon bei der künstlichen Zeugung zu sehen, ob ein Embryo an gewissen Erbkrankheiten leidet oder nicht. Seit rund 30 Jahren gibt es die PID. Im Unterschied zu den meisten anderen westeuropäischen Ländern war sie in der Schweiz bisher verboten. Nach dem Ja im Parlament haben verschiedene Politikerinnen, Politiker aller politischen Couleur und Behindertenverbände das Referendum ergriffen. Sie befürchten die Schaffung von Designerbabys im Reagenzglas. Es ist eine Frage, die nicht nach dem gängigen Rechts-Links-Schema beantwortet werden kann. Am Schluss muss jeder einzelne Mensch selber entscheiden, wie er ethisch-moralisch zur PID steht. Ich habe zu diesem Thema einen Mann getroffen, dessen Beruf es ist, medizinisches Personal in ethischen Fragen zu beraten. Rufen Porz leitet die Fachstelle für klinische Ethik am Berner Universitätsspital Insel. Ich wollte von ihm wissen, welche Fragen muss ich mir stellen, damit ich am Schluss weiß, ob ich Ja oder Nein auf den Stimmzettel schreiben soll.
Fragen, die man sich stellen muss, sind wahrscheinlich Fragen des Perspektivenwechsels. Die Thematik ist sehr komplex und es kommt auf die Perspektive an. Wenn Sie sich jetzt in die Perspektive von einem jungen Paar versetzen, in dessen Familie sehr schwere Erbkrankheiten sind und die sagen, wir wollen auf keinen Fall, dass unsere Kind diese Erbkrankheiten bekommt, für die ist die Präimplantationsdiagnostik das Mittel zur Wahl, weil sie können dann, bevor das Kind im Mutterleib heranwächst, aussortieren, oh, dass da dieser Embryo hat die Erbkrankheit, den lassen wir nicht einsetzen. Für die ist das positiv, PID, Präimplantationsdiagnostik. Auch aus der Perspektive von Paaren, die erfolglos auf in Anführungszeichen natürlichem Wege Kinder versuchen zu bekommen, könnte es positiv sein, weil diese neuen Verfahren, die dann zugelassen sind, unter anderem auch helfen könnten bei der Reproduktionsmedizin, dass also man in der Reproduktionsmedizin ein paar Tage mehr Zeit hätte, um den besten Embryo auszusuchen, der dann der Frau eingesetzt wird. Aber Sie hören schon, wenn ich sage, der beste Embryo, da kommt direkt die Perspektive von Behinderten oder von Behindertenverbänden rein, die das eher negativ sieht und dann sagt, ja, das ist doch Selektion. Ihr selektiert Embryos im Reagenzglas. Und de facto ist das auch so, das können wir nicht schönreden. Und in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns. Es ist dieses Spannungsfeld aus Vorteilen für manche beteiligten Gruppen und eventuelle Nachteile für andere. Die Ambivalenz können wir nicht schönreden. Da muss sich der Stimmbürger entscheiden, ob er da mit dem Fortschritt mitgeht, zum Vorteil für manche, oder ob er verhaftet bei der Vorstellung, dass es zu sehr Science Fiction sein könnte.
Das heißt, solche Fragen sind sehr komplex. Das Schweizer Stimmvolk muss aber immer wieder über solche Fragen abstimmen. Es werden dann aus ethischen Fragen Fragen der Politik. Ist das für einen Ethiker wie Sie eine gute Sache, dass ein ganzes Volk sich solche großen ethischen Fragen stellen muss? Oder ist das auch gefährlich, dass das nicht von Experten und Expertinnen getan wird?
Ja, Sie hören, ich bin selber kein Schweizer, ich bin schon sehr lange hier und schon auch irgendwie eingeschweizert, aber umso länger ich hier bin, umso mehr schätze ich das politische System. Ich sehe ganz klar die Vorteile, dass ein großes Stimmvolk versucht, im besten Fall sich zu informieren und mitzudenken, aber natürlich immer mit der Gefahr, dass Themen so komplex sind, dass dann in der Abstimmung ein Hauch einer Oberflächlichkeit zurückbleibt. Alles in allem finde ich das für mich ethisch aber nicht problematisch, weil ich sehe eine sehr enge Verbindung zwischen Ethik und Politik. So ist die Ethik damals entstanden in unserem westlichen Kulturdenken bei den alten Griechen. Die haben Ethik immer im Zusammenhang mit Politik gedacht. Ethik hat mit Verantwortung zu tun, und wenn der Schweizer Stimmbürger, Stimmbürgerin Verantwortung leben will, dann muss sie oder er versuchen, sich möglichst da reinzudenken.
Sie sind klinischer Ethiker am Universitätsspital Insel. Neuerdings heißt es die Inselgruppe. Für was braucht es eigentlich so einen klinischen Ethiker an einem Spital? Hängt das damit zusammen, dass es neben dieser PID auch ganz viele andere Fragen gibt, welche die Ärzte mit einer rein medizinischen Ausbildung nicht mehr alleine lösen können?
Grundsätzlich versteht sich die klinische Ethik wirklich als ein Supportsystem für Ärzte und Pflegende. Also Ihre Frage, ob es sie braucht, könnte man vielleicht so beantworten, dass man sagt, die klinische Ethik ist ein relativ neuer Trend, eine neue Profession in westlichen Gesundheitssystemen. Aber stellen Sie sich vor, so wie es immer mehr Juristen gibt, so wie es immer mehr Sozialdienst gibt, so wie es Seelsorger gibt, so wie es Psychologen gibt, so gibt es eine schöne Gruppe von Unterstützungssystemen für das Kerngeschäft, für die Ärzte und die Pflegende. Und da gehört die klinische Ethik jetzt neu dazu. Jetzt ist halt dann nur die Frage, was ist der Fokus der klinischen Ethik? Was unterscheidet sie von den anderen Supportsystemen? Und ich verstehe unter der klinischen Ethik, wie, um eine Fußballmetapher zu benutzen, eine Art Auswechselspieler, den man dann auswechselt, wenn Werte in Gefahr sind. Also immer dann, wenn der Arzt vielleicht eine andere Vorstellung hat von gut und schlecht wie die Pflegende, oder wenn die Pflegende was anderes will wie der Patient, oder wenn Patient 1 was anderes will wie seine Tochter, dann entstehen Wertekonflikte. Und da hat die klinische Ethik ihre Expertise in der Analyse von Wertekonflikten. Klinische Ethik macht Auslegeordnungen, sortiert Argumente, ist eine sehr rationale Disziplin, die dann versucht, den Ärzten und Pflegenden, das ist wichtig, denen primär, nicht den Patienten, zu helfen, komplexe Situationen so aufzuschlüsseln, dass sie wiederum, die Ärzte und Ärztinnen, dann eine gute Entscheidung treffen können. Die klinische Ethik hilft bei Entscheidungen, trifft sie aber nicht selbst.
Trotzdem beeinflussen Sie also in gewissen Momenten einen Arzt bei der Entscheidung über Leben und Tod.
Genau, das ist auch die Gefahr der klinischen Ethik. Und deshalb ist die klinische Ethik auch gar nicht so harmlos oder so soft, wie man manchmal vermeiden könnte. Und deshalb versuche ich auch in meiner eigenen Arbeit sehr vorsichtig mit dieser Beeinflussung zu sein. Oder wie Sie es jetzt machen, es zumindest deutlich zu machen, dass ich sage, Achtung, das könnte Sie jetzt auch beeinflussen. Im Endeffekt, Frau Doktor, müssen Sie eine gut begründete Entscheidung treffen. Die muss zuerst mal medizinisch wasserdicht sein. Die muss juristisch in den Rahmen passen. Und wenn Sie dann noch die Werte benennen können, aufgrund dessen Sie entschieden haben, dann ist das auch eine ethische Begründung. Insofern beeinflusse ich hauptsächlich dadurch, dass ich zwinge zur Begründung. So würde ich das ausdrücken. Ich zwinge Gesundheitsfachpersonen. Zwingen ist ein hartes Wort. Also ich versuche, Gesundheitsfachpersonen dazu zu bringen, dass sie begründen, warum sie so und so entscheiden. Das wird heutzutage auch juristisch immer wichtiger.
Gleichzeitig kämpft die ganze Gesundheitswirtschaft immer wieder mit Geldern. Es fehlt an Geldern. Ich denke, nicht viele Spitäler leisten sich so eine klinische Ethikstelle wie die Insel. Auf der anderen Seite haben wir dann noch den wissenschaftlichen Fortschritt, der uns immer wieder neue solche Fragen liefert. Je mehr Fortschritt das es gibt, desto mehr braucht es eigentlich auch eine ethische Debatte dazu. Ist Ihr Berufsstand eigentlich in einer schwierigen Situation?
Erstens mal glaube ich noch gar nicht so an diesen ökonomischen Druck, zumindest nicht in der Schweiz. Ich glaube, dass wir noch finanziell Ressourcen haben. Aber Sie müssen sehen, es braucht doch gar nicht unbedingt den expliziten, allein arbeitenden Ethiker wie mich. Viele kleinere Häuser, die sich so eine Position nicht leisten wollen, gründen trotzdem zum Beispiel eine Ethikkommission im Haus aus interessierten Ärzten und Pflegenden, die sich dann in ihrer Arbeitszeit ein bisschen Zeit freischaufeln und die Ethikweiterbildungen machen. Das heißt, es gibt auch Ethikstrukturen, ich nenne es jetzt mal so, die direkt aus dem Kerngeschäft der Ärzte und Pflegenden rauswachsen, und dann kostet das auch nicht mehr. Und ich glaube, für mich ist sehr wichtig zu sagen, es muss vielleicht die Ethikerinnen und Ethiker auch nicht ewig geben, wenn man das Studium der Ärzte und das Studium und die Ausbildung der Pflegenden so ändert, dass die dort schon so viel über Ethik lernen, wie es jetzt teilweise auch wirklich schon ist, dann können die den Job nachher vielleicht selber machen. Aber im Moment stellt meine klinische Ethik eigentlich ein Symbol dafür dar, dass es, wie Sie richtig sagen, mit diesen unglaublichen technischen, wahnsinnigen Möglichkeiten im Moment eigentlich noch einen Platzhalter braucht, der sagt, hey, wo stehen unsere Werte? Und als solch einen Platzhalter verstehe ich die klinische Ethik im Moment.
Wenn wir jetzt nochmal zurückkommen zum Thema der Präimplantationsdiagnostik und eben der Abstimmung darüber, und in Zukunft werden wir weiter über Fortschritte in der medizinischen Wissenschaft, auch sonst in den Naturwissenschaften, politisch diskutieren müssen. Glauben Sie, dass dem Stimmvolk mehr Ethiker, Ethikerinnen gut tun würden?
Ich glaube, dass dem Stimmvolk schon einiges geboten wird. Und dass man diese Angebote vielleicht in Zukunft mehr sieht oder wahrnimmt. Es gibt zum Beispiel in der Schweiz eine ganz tolle nationale Ethikkommission. Die bereiten tolle Positionspapiere vor und Tagungen. Und die sind theoretisch auch für das ganze Stimmvolk zugänglich. Und ich glaube, dass viele Medien, auch Zeitungen und Radio, sehr gut über komplexe Themen berichten, auch ethisch. Worauf ich hinaus will, so ein bisschen ist, obwohl ich jetzt die nationale Ethikkommission genannt habe, es braucht nicht unbedingt explizite Ethiker, es braucht einfach nur den Mut, die Kernfragen anzusprechen, das Enttabuisieren von Kernfragen. Und dann kommen automatisch die Werte an den Start. Wenn ich dazu als Beispiel auf die Präimplantationsdiagnostik zurückkommen darf, die Kernfrage, um die wir uns da eigentlich drücken, ist die Frage nach dem moralischen Status des Embryo. Was ist dieser Embryo? Ist das etwas, was nur biologisches Material ist, was wir wegwerfen können? Oder ist das schon Leben? Und diese Kernfragen sind dann oft philosophischer oder wissenschaftstheoretischer Natur. Und obwohl das jetzt so akademisch klingt, glaube ich aber, dass jeder diese Frage verstehen kann. Man kann zu jedem gehen und sagen, was ist dieser kleine Embryo für dich? Und dann sind wir am Kern. Und das kann man dem Stimmvolk schon zumuten. Und ja, das kommt immer mehr in unserer komplexen Welt, auch in anderen Bereichen, wenn ich an die ganzen Smartphones, die ganzen Daten, die Globalisierung in der Welt denke, dann gibt es immer mehr heikle Fragen, vor denen wir uns nicht drücken können.
Sagt Rufen Porz, er leitet die Fachstelle für klinische Ethik am Berner Universitätsspital Insel. Die Abstimmung über das Gesetz zur Präimplantationsdiagnostik findet am 5. Juni statt. Argumente dafür und dagegen gibt's unter rabe.ch bei der Podcast-Seite des aktuellen Rabe-Infos.
Rabe-Info.
Bevor wir uns den Radioblog des linken Wutbürgers Fidel Hessig anhören, gibt es noch Musik von linken Rap-Bürgerinnen aus China. Staatsoberhaupt Xi Jinping hat junge Chinesen und Chinesinnen ermutigt, sich wieder vermehrt mit dem kommunistischen Philosophen Karl Marx auseinanderzusetzen. Und das haben diese Rapper und Rapperinnen getan und rappen nun, Marx ist ein Post-90er, was übersetzt so viel heißt wie Marx ist ein Digital Native, ein Millennial, einer von uns.
Yeah, 从此以后, you know. 我们 both won't give up till we die, and this song will never die. 我对他的第一印象在政治课。 学的他的思想只是为了及格本打算过了就算书再也不念后来翻开却发现并不讨厌人生总是充满意外有一天我看到他的厉害看到我的信仰别再问 why 别再看 magazine 我在看 Max 出生在 1996
定我是你的 Bruno Mars， 你是我的 Venus， 我亲爱的马克思。同时着说着乌托邦，却不知自由该怎么写。你站出来说无产阶级的力量将不威胁，不为了权，不为了钱，但是为了信仰，我们一往无前。Cause we won't give up till we die. Cause we won't give up till we die.
想念不住心在深秋。
We both won't give up till we die. And this song will never die. 为了别人牺牲自己不会容易，总有些人会觉得不可思议。不会容易，但世界已经 ready。马克思已经不是 Plan B。Be my 决定可以当他的小弟，虽然已经有了至少十四亿。You're gone, listen to me, listen to me. 共产主义甜如蜜。生在1990，我是你的 Bruno Mars， 你是我的 Venus， 我亲爱的马克思。同时着说着乌托邦，却不知自由该怎么写。你站出来说无产阶级的力量将不威胁，不为了权，不为了钱，但是为了信仰，我们一往无前。Cause we won't give up till we die. Cause we won't give up till we die.
想念不住心在深秋，那样。
Rabe Info Radioblog.
Mein Name ist Fidel Hässig. Ich rege mich auf. Gestern finde ich doch im Briefkasten so einen Brief, der sagt, sie wollen mich enteignen, Bundesrätin Somaruga höchstpersönlich. Was ist das für ein Kabis, habe ich dann gedacht und mal genauer hergeschaut. Ja, ja. Einmal mehr kommen sie, die SVP-Familienhäusli Faschos und machen grosse Angstkampagnen. Das Asylgesetz soll den Leuten die Häuser wegnehmen für Flüchtlinge aus Syrien und aus dem Irak. Natürlich ist das wieder mal der grösste Kabis, den sie ihm hier erzählen. Und ich rege mich auf, dass da wieder Hunderttausende, Millionen von Franken von diesen Häuslibesitzern verschwendet werden, die man doch gescheiter brauchen könnte, als den Leuten unnötig Angst machen. Ich rege mich aber auch manchmal über meine linken Kollegen und Kolleginnen auf. Letzten Samstag hat es wieder mal so eine Party gegeben, das ist ja wunderbar. Und anschliessend haben sie dann die ganze Stadt verschmiert, wo ich jeden Tag mit dem Tram dran vorbeifahre. Was sollen die Schmierereien den armen Leuten auf der Flucht helfen, die in Athen Zuflucht haben gefunden? Ja, das Ganze sei ja eine Soli-Aktion für die Flüchtlinge in Athen gewesen. Doch eins kommt mir da noch in Sinn. Heute, als ich dann wieder an diesen verschmierten Wänden vorbeigefahren bin, ist mir aufgefallen, dass die Maler schon wieder alles tust, sauber streichen. Und dann habe ich mir plötzlich überlegt, kürzlich habe ich ja gehört von dem Malermeister Roland Jakob von SVP, der im Stadtparlament sitzt und sich immer darüber ärgert, dass Steuern verschleudert werden. Und der hat ja selber eine Steuerschuld, weil es mit seinem Malergeschäft nicht so gut laufe. Und dann haben wir dann überlegt, ja, vielleicht ist ja der Maler Jakob und die junge SVP hinter dieser ganzen Kampagne, die letzten Samstag in der Stadt Bern ist abgegangen. Weil die Jungen, die dort geschmiert und verwüstet haben, sind alle vermummt gewesen. Vielleicht sind das alles junge SVPler gewesen, die dann auch wieder einen Grund geben, zu sagen, die Stadt Bern mache zu wenig gegen die linksextremen Chaoten, wer weiss. Vielleicht waren sie ja rechtsextreme gewesen. Das würde vielleicht auch erklären, warum die Polizei keinen einzigen von diesen Chaoten hat festgenommen. Sollte das stimmen, dann frage ich mich, sollten nicht die SVP-Häuslebesitzer, die jetzt eben die Hangsbriefe ins Haus schicken, das Geld gescheiter dafür verwenden, ihre eigenen Fassaden wieder mal neu zu streichen. Oder Malermeister Jakob, der zwar manchmal ein bisschen schwadelt, wie man im Kassensturz hat gehört, anzuhören, dass er ihnen die Wände streicht, statt dass er seine Kollegen von jungen SVP zum Chaotentum anstachelt. Es gibt weitaus Gescheiteres zu tun auf dieser Welt. Und wenn das niemand merkt, da rege ich mich auf. Ich habe geschlossen.
Rebel Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Info vom Freitag, dem 27. Mai auf Rabe. Auf unserer Webseite rabe.ch gibt es alle Infosendungen als Podcast und Weblinks zu den gesendeten Beiträgen. Auf soundcloud.com/radiorabe gibt es alle Beiträge zu den Abstimmungen vom 5. Juni zum Nachhören. Das nächste aktuelle Info hören Sie am Montag wieder, wie immer um 11. Dann starten wir eine Serie zu den Schweizer Traditionen. Wilmar All geht jodeln, Steinstoßen, Schwingen, Hornussen und Fahnen schwingen. Wir dürfen gespannt sein, was bei diesem Selbstversuch herausgekommen ist. Beigetragen zu dieser Sendung haben Philippe Blanc und Fidel Hässig. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spahr. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Auf Wiederhören.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.